Herrn geführt zu werden. Zu dem möchte ich kurz noch beten. Jesus, deshalb sind wir da, um von dir Worte zu hören, die kein Mensch uns sagen kann. Um von dir Bedeutung zu bekommen, die kein Mensch uns geben kann. Red du durch deinen Heiligen Geist zu uns. Amen. Als Übergang aus der Gebetswoche raus und zum Lunchgottesdienst nächste Woche hin, möchte ich heute noch einmal kurz auf das Thema Gebet eingehen. Dazu habe ich ein paar Verse aus der Bergpredigt rausgesucht, die letzten wie letzte Woche schon, in einigen Begegnungen der letzten Woche und persönlichen Erfahrungen oben im Gebetsraum, auch nochmal frei von der Predigtreihe, haben mich diese Verse nochmal so angesprochen, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte. Und ich habe den Eindruck, das ist dran für uns. Gebetswoche liegt hinter uns. Und jetzt geht es darum, das, was wir neu entdeckt haben, in unseren Alltag mit rüberzubringen. Und das ist immer spannend. Wenn wir keine Gebetswoche haben, keine schön gestalteten Räume, nicht diese Kilometer machen, so um hierher zu kommen und darin zu wachsen in unseren persönlichen Beziehungen und in dem persönlichen Gebet zu Jesus. Und deshalb habe ich das Thema genannt, meinen persönlichen Gebetsraum finden und füllen. Geht ganz praktisch und ganz konstruktive Anleitung zum Gebet raus von dem Kontext, den ich das letzte Mal schon behandelt habe. Jesus ist da sehr konkret und ich lese uns den Bibeltext vor, Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel. Spannend, oder? Jesus wird hier sehr praktisch. Wenn du betest, dann mach es so und so und so. Ich liebe es. Ja, da weiß man doch als Mann, wo man dran ist. Das kann ich nachvollziehen. Und ich habe mich diese Woche gefragt, was hat er da eigentlich gesagt? Mit mehr habe ich mich nicht beschäftigt, ich bin so begrenzt. Ja? Jesus, wie hast du dir das da eigentlich vorgestellt? Und dazu habe ich zwei große Überschriften mitgebracht. Einmal der richtige Raum fürs Gebet und die zweite lautet unser Stress und Gebet. Ganz einfach, der richtige Raum fürs Gebet und unser Stress und Gebet. Und der erste Punkt kommt eben direkt aus dem Vers 6, der richtige Raum fürs Gebet. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Und dann bete zu deinem Vater. In unserer westlich, evangelisch und aufgeklärten Tradition sind wir es ja eher gewohnt, über den Glauben in Bezug auf Inneres zu reden. Das ist ja auch wichtig. Das, was nicht sichtbar ist, das, was nicht greifbar ist und trotzdem so eine Riesenrealität in unserem Alltag. Und das ist auch wichtig. Aber dann kommt man hier zur Bergpredigt und merkt, dass zumindest in Bezug auf unser alltägliches Gebet Jesus sehr konkret wird und über Raum und Zeit und Körper redet. Das Greifbare, dass ihm das nicht egal ist. Und scheinbar ist Jesus davon überzeugt, dass die absichtsvolle Wahl eines Gebetsortes dabei helfen kann, unsere innere Konzentration zu finden. Nähe Gottes zu erleben in dem absichtsvollen Auswahl meines Gebetsortes. Dazu habe ich drei kurze Stichworte unter diesem Punkt mitgebracht. Alle drei fangen mit A an. Der erste Stichwort ist ein Anker. Ein festgelegter Raum zum Gebet und auch ein Ort, wo ich regelmäßig hingehe für mein regelmäßiges Gebet, ist wie ein Anker. Er kann ein Anker sein. Ein Anker, der es mir möglichst schnell ermöglicht, in die Nähe Gottes zu kommen und konzentriert bei ihm zu bleiben, wenn ich nicht tausend andere Dinge parallel versuche zu erledigen. Natürlich glauben wir, für alle, die jetzt gerade unruhig werden, ja, glauben wir, dass Gott überall auf der Welt zu jedem Menschen reden kann. Das ist ja gar keine Frage. Ja? Jesus hat überall gebetet, noch am Kreuz, ja, in aller Öffentlichkeit. Aber es lohnt sich offensichtlich, reden wir jetzt nicht über, was kann man, sondern was ist gut für eine persönliche Gebetspraxis, für mein alltägliches Gebet, dort einen Raum oder einen Ort zu benennen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer. Ein ganz eigener Ort zum Gebet, den ich immer wieder absichtsvoll genau damit aufsuche. Das war ja genau dieser Effekt diese Woche. Wir haben da zwei Gebetsräume. Ja, hätte sagen können, was für eine Zeitverschwendung und Geldverschwendung. Kommen die extra her, können die nicht da beten? Absichtsvoll Räume gestaltet, Zeit zur Seite gesetzt und dort dahin gehen und plötzlich geht das ganz schnell. Spannend, oder? Das ist eine durchweg gemachte Erfahrung von den Leuten, die das gemacht haben. Und ich glaube, die Chance besteht darin, dass dieser Ort in unserem Unterbewusstsein damit dann auch verbunden wird mit dieser Erfahrung, dieser Haltung des Gebets. Ein Ort, der sofort innerlich in uns etwas auslöst. Oh, ja, jetzt ist die Zeit zum Gebet, ich muss mich beeilen, damit ich, jetzt ist meine Zeit und ich mache mich auf, ich gehe mit dieser Absicht, ich lege einen Weg zurück und allein das wirkt schon etwas in mir. Die gleiche Erfahrung machen wir viele von uns im Zusammenhang mit ihrem Büro oder ihrer Arbeitsstelle. Da gibt es ganz ähnliche Analogien. Wir sind eben Geschöpfe. Ja? Früher habe ich viel zu Hause gearbeitet, inzwischen, ja, wenn ich jetzt sage, ich arbeite gar nicht mehr zu Hause, dann wird meine Frau, das stimmt, aber anders, ja? Zumindest nicht als Pastor, ja? Und der Grund dafür, warum ich das nicht mehr heute so mache, dass ich getrennt von meinem Zuhause arbeiten gehe, ist ganz einfach. Wenn ich nach Hause komme, die Tür aufschließe, habe ich sofort das Gefühl von Abstand. Brauche ich mich nicht drüber anzustrengen. Ich habe sofort das Gefühl, nicht mehr Pastor sein. Mein Unterbewusstsein reagiert auf meine Wohnung. Und das Signal ist Entspannungszeit oder zumindest eine andere Zeit. Anders. Einfach, weil ich zu Hause bin. Und das Verlassen meiner Arbeit, mein Fahrradfahren, hilft mir, runterzukommen, Abstand zu nehmen. Ja? Natürlich kann ich auch zu Hause arbeiten und andere machen das ja auch. Das möchte ich überhaupt nicht bewerten, gut oder schlecht. Mir hilft das und viele machen diese Erfahrung, dass solche Rituale helfen. Jeder, der schon mal im Schlafzimmer gearbeitet hat, weiß, was das für ein Weg ist vom Schlafzimmer ins Bett. Und ja, das ist so. So ist unsere Psyche. Das Gleiche gilt auch für bestimmte Gespräche. Ute und ich stellen fest, wenn wir bestimmte Themen haben, gehen wir an bestimmte Orte. Wir können natürlich immer und überall reden, auch im Gottesdienst. Aber es gibt Themen, die sollten wir jetzt hier nicht bereden. Ja? Es gibt Orte, da können wir absichtsvoll besser sprechen als an anderen Orten. Und man kann das ausprobieren, man darf sich probieren. Spielerisch jetzt nicht, oh, wir müssen den Ort finden, so voller Angst, sondern herausfinden, sag mal, wo kannst du am besten reden und wo kannst du am besten reden und einfach mal entdecken. Und das ist ja, wenn man umzieht, muss man erst die eigene Wohnung entdecken. Kennt ihr, oder? Ja? Und übertragen auf das Gebet, wie wäre das, kann das sein, dass Jesus diesen Effekt hier meint, als Hilfe auch für unser Gebet, wenn wir einen Ort festlegen, den wir besonders für diese Erfahrung in unserem Alltag reservieren. Das heißt nicht, dass wir nur dort reden mit Gott. Aber das ist so ein geschützter, das ist mein heiliger Ort. Und das ist deiner, den wir damit verbinden, mit dieser Haltung. Und dafür muss es nicht gleich ein ganzes Zimmer sein. Ja? Wer kann sich das leisten? Aber es geht um so einen örtlichen Anker. Es kann zum Beispiel immer der gleiche Sofaplatz sein. Ein Ritual. Wenn ich mich dort hinsetze, dann. Das wird nicht der gleiche Sofaplatz sein, auf dem du sitzt, wenn du Fernsehen guckst. Probier dich mal aus. Probier mal deine Sitze in deinem Wohnzimmer aus. Wo kannst du am besten sitzen und zum Beten? Ist das der gleiche Sitz, wo du fernsitzt? Das glaube ich nicht. Ja? Natürlich kann das auch draußen sein. gleiche Runde in der Natur. Das ist ja nicht auf drinnen begrenzt. Viele Leute können viel besser draußen beten als drinnen. Joshi betet immer draußen, ne? Joshi, viel einfacher. Dann gehen sie vielleicht immer die gleiche Route, die gleiche Runde um den Block oder in den Park oder wo auch immer. Ja? Aber ein Ritual daraus machen. Diese Woche, als ich in den Gebetsraum reinkam, wurde ich erinnert an meinen Gebetsplatz auf meiner Studentenbude. Ja? Zum Arbeiten saß ich an meinem Schreibtisch, zum Schlafen lag ich in meiner Koje, aber zum Beten saß ich auf dem Fußboden vor dem Heizkörper. Und das hat eine Zeit gedauert, bis ich das entdeckt hatte, bis ich eben nicht versucht habe, im Bett zu beten und auch nicht vor dem Computer, sondern in meiner kleinen Bude irgendwie mir einen Ort gemacht habe. Da lag auch meine Bibel, mein Tagebuch, das ich erstens immer erst suchen musste. Und dieser Ort war in Ordnung, dass das da lag. Das hat jemand weggenommen. Also absichtsvoll Gebetsorte schaffen, denen du selbst sagst, und da ist mein Gebetsort. Ja? Und was könnte dir helfen? Selbst Jesus hat das so gemacht. Wenn er in Jerusalem war, ist er ganz oft an den Ölberg gegangen, Gethsemane, zum Beten. Das hat er absichtsvoll getan. Und meine einfache Anwendungsfrage zu diesem ersten Punkt ist, wo sind Orte, an denen du gerne bist? Wo fällt es dir leichter zu beten? Wo merkst du, dein Himmel ist offener als an anderen Orten? Welchen Ort möchtest du neu festlegen? Für eine bestimmte Zeit, das kann man ja auch ändern. Mein Gebetsort. Und dann frag dich doch mal aus dieser Woche, wie willst du ihn gestalten? Gibt es Kleinigkeiten, die du da hinstellen willst, die dir helfen? Ja, wenn du betest, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Dieser Anker kann auch durch so einen bloßen Gegenstand entstehen. Heute Morgen haben wir so eine Kerze angezündet. Manche Leute machen das, wenn sie beten, stellen sie an ihren Ort eine Kerze und sie zünden die ganz bewusst an, dann nicht zur Deko, sondern als Ausdruck, Gott ist mir jetzt nah. Und das hilft mir, das zu glauben, dieses Anfassbare, Sichtbare. Ja. Susanna Wesley hatte 12 Kinder zu erziehen. Das hängt ja auch nach Lebensphase und Familienphase, hängt das ab. Und sie hatte nicht mal die Zeit, das Zimmer zu wechseln. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat einfach ein Tuch über ihren Kopf gezogen und alle Kinder wussten, und jetzt betet Mama. Und wehe, ihr stört mich jetzt. Da konnte sie ihre Kinder schon erziehen. Also da kreativ zu werden, was passt zu dir, das zu gestalten. Und nicht darum zu jammern, ja, ich habe Kinder, ich habe ja keinen Raum. Siehste Mann, wir brauchen eine neue Wohnung. Nee, das habe ich nicht gesagt. Kein Stress durch die Predigt, okay? Ja? Neben meinem Gebetsort im Wohnzimmer oder auf der Terrasse gehört für mich unbedingt mein Tagebuch. Wenn ich unterwegs bin und keine Zeit habe, meinen Gebetsort aufzusuchen, hilft mir mein Tagebuch sehr schnell, mich zu fokussieren. Da habe ich auch noch einen Rahmen, der mir hilft. Was bete ich? Es gibt mir Sicherheit. Da könnten wir dann eingehen, wenn man aufs Vaterunser geht, den Gebetsrahmen. Aber darum ist heute jetzt nicht das Thema. Nur mal ein paar Ideen für, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Geh in dein Zimmer. Nicht in das Zimmer des anderen. Kann auch sein. Ihr könnt auch zusammengehört. Aber geh in dein Zimmer. Und den Gebetsort musst du selbst festlegen. Sonst ist es nicht dein Gebet. Das zweite Stichwort in diesem Zusammenhang ist Atem oder Atmung. Vielleicht fragt ihr, was hat Atmung mit einem Zimmer zu tun? Jesus erinnert uns hier, dass wir nicht nur Geist und Seele sind, sondern Körper. Wir bewegen eben unseren Körper, indem wir gehen. Wir brauchen zu dem Gehen einen Körper. Und das bringt mich zu dieser Körperlichkeit. Und das ganze Nachdenken über den Raum führt natürlich auch dazu, zu dieser Körperlichkeit. Die Brücke ist nicht weit. Im Neuen Testament kommt Jesus auch in unseren Körper durch seinen Geist. Er macht Raum in mir durch seinen Geist, sagt Paulus uns. Ja. Und da ist dieses Denken an so etwas Konkretes, führt mich dann schnell auch zu meinem Körper. Und zu meinem Körper gehört eben auch meine Atmung. Ein ganz wichtiger Teil, auf den ich aber nur ganz kurz eingehe. Wie man den Atem zum Gebet braucht, dazu gibt es ganz viel meditative Traditionen, auch im Christentum, nicht nur in der Esoterik. Besonders in der Ostkirche, während dem Studium hatte ich Gelegenheit, mit koptischen Christen und auch orthodoxen Christen zusammen zu sein. Und ich habe mich in letzter Zeit nochmal so ein kleines Bruchstück dazu gefunden, was mir beim Beten hilft, die Nähe Gottes schneller wahrzunehmen oder selbst darin anzukommen. Die ist ja immer da, aber dass ich selbst sie annehme. Und zwar, wenn ich anfange mit meinem Gebet, dann fange ich als erstes mal an, ganz bewusst zu atmen. Das ist ja gesund, ob du jetzt Christ bist oder nicht Christ bist. Ja? Mach das mal. Hör mal kurz auf deine Atmung. Bist du entspannt? Vielleicht bist du zu entspannt. Ja? Einatmen, ausatmen. Was mir dabei hilft, wenn ich mich darauf fokussiere, kann ich mich nicht auf anderes fokussieren. Ich bin Mann, ich kann nur eine Sache zu einer Zeit machen. Und wenn ich dem, wo ich mich jetzt, darauf kann ich mich konzentrieren, das geht. Ich kann sagen, höre jetzt auf deinen Atem. Scheint so, als seid ihr gar nicht da. Gucke nach innen. Und wenn ich jetzt noch diesem Atem ein Bild gebe, Gott, du Schöpfer, dieser Atem ist für meinen Körper, den du mir geschaffen hast, jetzt so wichtig. Wenn du jetzt keine Luft in diesem Atem gegeben hättest, würde ich gleich ersticken. Und dann bin ich bei meinem Schöpfer und bei meinem Gott, der mir so nah ist wie mein Atem. Und jetzt gebe ich dem noch ein ritualisiertes Bild. Gott, ich atme dich ein, deine Lebenskraft, deinen Lebensodem, deinen Geist. Und ich komme in deine Nähe und ich lasse mich fallen in dir. Ich atme aus. Und es hilft mir, von meinem Tag To-Dos, tausend To-Dos, runterzukommen, sehr schnell in die Gegenwart Gottes. Hilft mir. Ich nehme meine Atmung als etwas wahr, was mein Körper ist. Ich komme dadurch zum Hier und Jetzt. Ja? Reinsaugen. Das kannst du einfach mal probieren. Die ganze Ostkirche, wie gesagt, achtet sehr darauf. Wir als Westkirche haben das vernachlässigt und Esoterik und Meditation haben das aufgegriffen. Darüber können wir uns auf einer ganz neutralen Ebene unterhalten, ohne Angst zu haben. Brauchen wir keine Angst zu haben. Mir kommt jetzt nicht die Esoterik irgendwie durch die Hintertür. Das ist nur eine meditative Übung. Mehr nicht. Dass wir da auch nicht uns abgrenzen vor Dingen, Angst haben. Atmen müssen wir doch alle, oder? Und was hilft dir dabei? Ich glaube, das hat uns Gott gegeben. Okay, das Letzte unter diesem Punkt, der Abstand. Ja, Anker, Atmung, A wie Abstand, das dritte A. Und das ist etwas ganz, glaube ich, Wichtiges, was Jesus in diesen Vers hier hineingelegt wurde, hat, was mir diese Woche wichtig wurde. Jesus führt in diesem Vers 6 gleich drei Schritte aus, mit denen er betont Abstand. Abstand. Es scheint ihm also sehr wichtig zu sein. Es geht ja los mit dem ersten Hinweis. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Bleib nicht da, wo du gerade bist. Geh dahin. Erster Abstand. Ja. Das zweite Abstandsriss. Ja. Schließ die Tür. Mach das ganz bewusst. Schließ die Tür, ich fasse den Türgriff an, nicht werfen, ich mache das bewusst zu. Und jetzt bin ich da drin. Und wo bin ich jetzt nicht? Da draußen. Und das Dritte, ja, und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Ich schließe andere Dinge aus. Ich ziehe mich wirklich zurück. Die Tür ist verriegelt. Das Wort für das Verborgene, was im Griechischen hier gebraucht wird, ist Krypto. Wenn ich sage, das ist mir kryptisch, dann heißt das, ich verstehe nicht, was du meinst. Es ist verborgen mir, der Inhalt ist mir verborgen. Und was Jesus hier meint, wir verbergen uns vor dem Alltag. Ich schließe meinen Alltag fürs Gebet jetzt ganz bewusst aus und ich öffne mich für die Ewigkeit, für Gott, ja, für das Heilige. Ich lege ab. Ich glaube, durch diese zweifache Betonung legt Jesus da wirklich Wert drauf, dass unsere Zeiten verbunden mit Gott sein sollen, mit dem Abstand vom Gewöhnlichen. Und dass es uns hilft, körperlich hilft, uns darauf einzulassen. Als wäre unser Körper etwas Schädliches, wäre krank. Nein, aber der Körper hilft uns, die Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Indem wir das tun, ein Heraustreten ganz bewusst aus der Business auf Pause drücken und die Tür schließen und merken, ich bin im Verborgenen. Und wer ist im Verborgenen?
Mein Gott ist jetzt hier. Wenn ich das bewusst tue, also wenn ich jetzt auch beispielsweise den Spaziergang mache, kann ich die Haustür ganz bewusst zugehen. Ich gehe da 1000 Mal rein und raus, aber jetzt gehe ich raus und ich treffe mich mit dir, Jesus. Und der erste Schritt ist schon, fängt schon an. Ich muss nicht 1 Kilometer laufen. Ja, ich mache etwas ganz bewusst. Das kann ganz praktisch auch so aussehen, dass ich beispielsweise mein Handy jetzt mal da lasse. Ich nehme es nicht mit. Ich schließe es aus. Wenn du gefangen bist oder wenn du kämpfst mit Süchten, möchte ich dich ermutigen, wenn du mit Alkohol beispielsweise kämpfst, geh nicht an den Ort, wo du Alkoholflaschen versteckt hast und fang da an zu beten. Du merkst, dass du heuchelst. Wenn du mit Pornografie kämpfst, geh nicht dorthin, wo dein Bildschirm steht oder der Ort, wo du mit der Pornografie kämpfst. Geh an einen anderen Ort, damit du Sieg hast. Das heißt nicht, das auszublenden, sondern geh an einen Ort, der dir nicht sofort ein schlechtes Gewissen macht. Nur eine Hilfe steht nicht im Text so drin, aber so übersetze ich das, dass Jesus uns hier eine Hilfe gibt. Geh an in deine Kammer. Also praktische Anwendungsfrage auch zu diesem Punkt. Was möchtest du ganz bewusst zurücklassen, wenn du zum Gebet gehst? Überleg dir das. Das hilft. Ich will jetzt zum Gebet gehen, was lasse ich zurück? Welche Gegenstände helfen und welche Gegenstände helfen nicht? Und wo ist dieser Ort? Du kannst ihn gestalten, jeder von uns kann ihn gestalten, das ist nicht so kompliziert. Und ich finde das deshalb so hilfreich, weil es Sprache gibt, weil ich konkret was tun kann. Ich bin nicht ausgeliefert, okay? Ich komme ja. Und für mich, habe ich das auch? Okay, ja. Für mich macht das super viel Sinn, dass Jesus das in diesem Vers 6 hier so betont, weil das ja eigentlich auch das ist, wo ich wahrnehme, dass unsere Gesellschaft eigentlich hin will, wenn sie Stille sucht oder Abstand oder Meditation oder whatever. Das ist eine Sache, die sich viele viel mehr wünschen für ihren Alltag. In Momente der Ruhe zu kommen. In Momente der Pause, wo nicht die To-Do-Listen auch noch im Gebet und meine Psyche schafft das gar nicht. Top aktuell, das Gebet. Und ich glaube, dass es auch etwas ist, was viele unserer Freunde ohne Jesus suchen und wo wir auch wirklich, wenn wir das praktizieren, Angebote machen können, wo wir mit unseren Kollegen, Freunden ins Gespräch kommen. Wie findest du wirklich in deiner Seele Ruhe? Was hilft dir? Welche Rituale? Und darüber über die Rituale ins Gespräch kommen. Nicht richtend, sondern zu zeigen, und wie machst du das? Und wir sind bei Jesus. Ja? Und Gott hat da ein tolles Angebot, eben das Gebet. Und wir Christen, und das finde ich in der Bergpredigt so toll, dieser Abschnitt fängt an mit der Aufforderung, habt Acht auf eure Frömmigkeit. Und Gebet ist eben eine Ausdrucksform unserer Frömmigkeit. Habt Acht da drauf. Und dass wir aufpassen müssen, dass nicht noch unser Gebet ein Antreiber ist, den wir auch noch zu erfüllen haben. Das ist dann unsere Verantwortung, wo wir vielleicht leiden. Ich muss noch beten. Wo Gebet zur Anstrengung wird, die wir auch noch machen müssen, statt bei Gott zur Ruhe zu kommen, als Angebot. Statt ihn als die Quelle meines Lebens zu erleben, macht meine falsche Religiosität etwas draus. Oh, ich muss noch beten. Und das braucht nun wirklich keiner. Das braucht nun wirklich keiner. Ankommen bei Gott, der Quelle meines Lebens. Wie haben wir gesungen? Aus seinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. Ist das die Realität deines Lebens oder ist das nur ein schönes Lied in der Anbetungszeit? Hörst du aus seinem Mund das schönste Liebeslied? Das ist unsere Überzeugung. Deshalb wollen wir das tun. Und nicht der Antreiber meines Lebens, damit ich dann auch noch fromm irgendwie was leiste. Ja, also nicht nur religiöse Pflicht, sondern kostbares Angebot, bevor es wieder ins Rennen geht. Wer mich nicht falsch versteht, Gebet ist keine Flucht, noch keine Pflicht, sondern die Möglichkeit, die Gegenwart Gottes und seine Kraft in unserer Realität zu bringen. Gehen wir mal weiter. Wenn das so ist, ist es doch erstaunlich, werden wir mal ehrlich voreinander, dass es uns so schwer fällt, oder? Wir sagen ja, aber dass es wirklich gelebte Praxis wird, ist schon ein Kampf, oder? Also ich meine, das ist jetzt nicht nur Unterhaltung, weil wir jetzt, ich muss jetzt irgendwas predigen, hört sich gut an, sage ich euch. Ich meine das wirklich so. Ich meine das wirklich so für dich. Wie kriegen wir das jetzt da rein? Weil es so schwerfällt, machen wir ja so eine Gebetswoche, weil wir uns gemeinsam motivieren wollen, weil wir wissen, das ist eben nicht das Normale. Braucht es, ja. Achtet auf eure Frömmigkeit. Hast du dir diese Woche irgendetwas neu vorgenommen, was du tun möchtest, was du diese Woche eingeübt hast, was dir gut getan hat? Wo kein Programm mehr ist, das ist jetzt dein Programm mit Jesus. Und keiner sagt, du musst so beten, sondern was hilft dir konkret, um im Gebet zu wachsen? Um besser zu werden darin, von dem, was du zeugst. Bekenntnis, wenn ich predige, habe ich die Verantwortung selbst zu sagen, was mache ich? Ich habe mir vorgenommen, jetzt während der Fastenzeit bis Ostern, auch im Alltag mein Büro, meistens am Nachmittag, zweimal die Woche zu verlassen, 20 Minuten rauszugehen aus meinem Büro in einen anderen Raum und dort ganz bewusst am Übergang von den To-Dos hin zum inhaltlichen Arbeiten ruhig zu werden und zu beten. Könnt ihr nachfragen. Ich verantworte euch. Ja, bin einer von euch. Vielleicht treffen wir uns ja. Und das geht ja nicht nur mir so, das geht ja allen so. Ja, der Lehrer, bevor er seine Klassenarbeiten zu korrigieren und seinen nächsten Unterricht vorzunehmen. Wie bereitest du dich, wie baust du Pausen ein? Ihr Studenten, die ihr eure Bachelorarbeiten oder Hausarbeiten schreibt? Ihr Verkäufer, ihr Mütter, ihr Rentner? Was ist für euch die beste Zeit des Gebets? Wo geht ihr hin? Was betet ihr dort? Das ist Thema in der FEG diese Woche. Darf draußen im Bistro gefragt werden? Einfach lernen, nicht als Kontrolle, sondern helfen, anfeuern. Atmosphäre des, ja, wir wollen nicht aufgeben. Nicht eine einengende und schon gebetet? Ja, nein, nein. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Komm noch zum zweiten Punkt. Stress und Gebet. Mit diesem Punkt möchte ich jetzt auch mal einsteigen zur Überleitung zum nächsten Gottesdienst Lunch. Und auch in die Diskussion kommen mit unseren Freunden, die noch nicht bei Jesus sind, die nur ganz kritisch da sind. Die lieben wir ja. Das lieben wir ja. Wir lieben unseren Glauben zu teilen und zu leben mit Menschen, die das anders sehen. Das ist herrlich. Das fordert uns heraus. Und so möchte ich diesen Punkt auch gestalten. Nach diesen Gedanken über den greifbaren äußeren Rahmen führt uns der Vers 7 nochmal etwas tiefer, was etwas mit unserem Inneren zu tun hat. Mit unserer Psyche, glaube ich, und unserer Identität. Das hat etwas mit diesem Wort plappern zu tun. Ja? Ich finde es blöd, dass das, sage ich so ganz offen, ich finde das jetzt blöd, dass das so karikativ da steht, ja, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Ich glaube, dass auch viele Christen, die Gott kennen, plappern. Aber gut, hat Jesus halt so gesagt, nehme ich so. Ja? Sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen, viele Worte. Also mit einem riesigen Aufwand und Eifer beten, Herr, mach doch, tu doch, hier ist meine Liste und schneller, damit ich mehr Anliegen da reinkriege. Ja? Kennt ihr solche Leute? Herr, bitte, bitte, tu doch, mach doch. Boah, wie eine Einkaufsliste. Und ist Gott, warum kritisiert Jesus das? Ist er genervt von solschen Leuten? So viel Redner, ich könnte ihn verstehen, mag's doch mal ein bisschen ruhiger. Keine Italiener? Nein, nein, Gott liebt doch die Italiener, weiß ich doch. Ne? Ist nur ein Ist ja jemand, kommt jemand aus Italien? Peace, peace. Gott liebt alle, okay? Ja.
Nein, der Grund wird am Ende von Vers 7 deutlich, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel machen. Wenn sie viel machen. Ich glaube, das ist der eigentliche Kern der Sache. Viel machen, weil sie meinen, dadurch wird ihr Gebet erhört. Und ich glaube, diese Worte, weil sie viele Worte machen oder weil sie viele Dienste machen oder weil sie immer schön anständig sind oder weil sie machen. Ist es so? Ist da eine Realität drin? Das klingt sehr anstrengend. Jesus kritisiert hier Leute, die viel machen, selbst im Kontext von Gebet. Die viel machen, wozu denn eigentlich? Ich möchte das gar nicht verurteilen. Da ist eine Sehnsucht nach einer existenziellen Erfahrung mit Gott. Da ist eine Sehnsucht nach Erfüllung. Da ist eine Sehnsucht nach Bedeutung, nach Sinn, nach gesehen werden, nach Erfolg, nach Sicherheit, nach Bedeutung, all diesen Dingen, die man nicht sieht. Ja? Es geht hier nicht um die Frage des Stils, dass Jesus sagt, jetzt werdet doch mal ein bisschen gelassener. Sondern die Jesu Kritik geht eher an einen Grundimpuls in uns, etwas machen zu müssen. Gebet als Machen. Wenn ich viel mache, kann ich existenzielle Erfahrungen mit Gott machen. Dann habe ich Bedeutung bei Gott. Plappern, um zum Ziel zu kommen. Machen, um nicht leer zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was Jesus hier kritisiert, um uns zu heilen, damit wir aussteigen vom Machen. Ja? Unser Gott, kleine Erinnerung, unser Gott ist nicht tattrig, der ist nicht vergesslich, dass er erinnert werden müsste. Ja? Wir glauben nicht an den Götter des Hinduismus, die ihre Gebetsmühlen aufstellen, damit sie ihre vergesslichen Götter erinnern an die Anliegen, lassen beten, Gebetsroboter, Gebetsmühlen. Wir sind auch nicht in der katholischen Tradition mit dem Rosenkranz, möglichst viel Rosenkranz damit. Nein, das ist nicht unsere Tradition. Unser Gott weiß, was wir wollen, wann? Bevor wir ihn bitten. Glaube ich das? Wenn Gott weiß, was ich will, bevor ich ihn bitte, was muss ich dann tun, damit ich kriege, was er weiß, dass ich will? Was ist dein Konzept? Wie kriegst du einen gnädigen Gott? Wie kriegst du ihn? Wie machst du das? Wie versuchst du es? Ihr Lieben, wir wissen, unser Gott ist gnädig, bevor wir ihn bitten, bevor wir mit ihm reden. Ich gehe noch einen Schritt tiefer, um in unserer Gesellschaft anzukommen. Diese Kritik Jesu wirft für mich nicht nur eine Kritik auf unsere Formen des Gebets, sondern sie wirft auch ein Licht auf all unsere Überaktivität, unsere Stresssituation in unserem Leben. Auf unser viel machen und viel tun. Und die Frage, die sich in diesem Zusammenhang doch stellt, ist, was sind eigentlich unsere Gründe und unsere Motoren dafür, für unsere ständige Geschäftigkeit? Es sind ja nicht nur die Christen, die in unserer Gesellschaft zu geschäftig sind. Das ist ja die Not unserer Gesellschaft. Warum fällt es uns so schwer, auszusteigen? Warum fällt es uns so schwer, aufzuhören vom Machen, selbst beim Beten? Zeit mit Gott zu haben, entspannt ankommen und die schönsten Worte, das schönste Liebeslied zu hören. Ich bringe euch eine Zeitschrift von den anerkanntesten Psychologen unserer Zeit, die können das viel besser. Analyse, ja? Aus der Zeit. Fast jeder, den ich kenne, ist überlastet. Viel los ist unsere Standardantwort geworden, wenn wir gefragt werden, wie es uns geht. Viel los, ja? Sogar unsere Kinder sind busy. Ihre Nachmittage sind eingetaktet mit Unterricht und Freizeitaktivitäten. Sie kommen heim und sind müde wie die Erwachsenen. Und dann schreibt er zugespitzt, was wir wirklich sind, ist nicht beschäftigt, sondern erschöpft. Wir sind halb tot im Stehen. Gott sei Dank bin ich mir sicher, dass das auf die wenigsten von uns hier zutrifft. Ne? Nein, das ganz viele nicht. Aber die Gesellschaft, das hat der Zeitanalytiker geschrieben. Ja? Aber ich denke, dass wir das kennen, dieses grundlegende Phänomen, was er beschreibt. Andauernd beschäftigt sein, völlig erschöpft. Und nicht nur mit Arbeit, sondern mit anderen Verpflichtungen auch. Unserem Programm, was wir so machen. Soziale Beziehungen, Netzwerke, Begegnungen. Einfach viel los. Viel los ist einfach der kurze Satz. Wie geht's dir? Ah, viel los. Wann hast du das letzte Mal gehört? Ja, meine letzte Woche war sowas von langweilig.
dass mal jemand bei mir anruft, Markus, ich habe so wenig zu tun, könntest du mal eben mir eine Aufgabe geben? Ja? Ja? Und die große Frage ist doch, warum ist das eigentlich so? Warum ist das so? Sind das wirklich alles unsere Notwendigkeiten? Monat für Monat, Jahr für Jahr? Ist es halt so, 2019? Pure Notwendigkeit? Und dazu findet dieser Psychologe, nicht ich, eine tolle Antwort. Passt auch, ob er ihm, kann man widersprechen. Unsere alltägliche Hysterie ist kein notwendiger oder unvermeidlicher Zustand des Lebens, sondern wir haben sie selbst gewählt. Selbst wenn nur durch unsere stumme Zustimmung. Finde ich schon steil, was er da schreibt. Ja, ist das so? Du bist ja nur gestresst, weil du es dir selbst ausgesucht hast. Steil. Aber man kann sich ja mal drauf einlassen. Er sagt, für unser ständiges Busy-Sein ist nicht jemand anderes schuld. Du hast es selbst gewählt. Hör auf zu jammern. Boah. Und dann schreibt er, unsere ständige Geschäftigkeit dient als eine Art existenzielle Bestätigung. Eine Absicherung gegen innere Leere. Offensichtlich kann dein Leben unmöglich trivial und bedeutungslos sein, wenn du so sehr beschäftigt bist und ausgebucht und zu jeder Zeit gefragt. Du bist wichtig. Er sagt also, wir halten uns deshalb immer wieder neue und zusätzliche Dinge auf, weil es da eine gewisse Befürchtung gibt, dass wir womöglich unsere ganzen Aktivitäten trivial, ohne die trivial und bedeutungslos sind oder einfach nur leer. Und ich glaube, dass es sich schon einmal lohnt, bei meinem Programm zu fragen, warum tue ich das? Habe ich die Sinnfrage geklärt? Fühle ich mich gesehen? Was ist mir eigentlich Bedeutung? Könnte da etwas dran sein, zumindest ein Gefühl, ein Grund für diese Geschäftigkeit, nicht nur, dass einfache Lösungen sind nicht wirklich hilfreich. Aber die Angst, dass wir ohne Aktivität bedeutungslos sind, nicht gesehen, leer, langweilig, dass wir da vielleicht sogar sitzen mit einem Problem im Leben und bevor wir uns diesem Problem stellen, stürzen wir uns lieber in Aktivitäten, auch Christen. Ich habe ein ungelöstes Problem und bevor ich dieses ungelöste Problem löse, dann mache ich lieber 10 Dienste. Auf jeden Fall wird uns mit dieser Stelle von diesem Psychologen hier in der Zeit nahegelegt, dass unsere ständige Geschäftigkeit mehr ist als bloße Notwendigkeit. Und darüber können wir auch wieder mit unseren Kollegen und Freunden sehr gut ins Gespräch kommen. Was gibt dir Bedeutung? Ja? Ich will weitergehen. Ich will das nicht nur vorwerfen, weil wir alle brauchen eine Absicherung gegen das Gefühl der Leere und der Bedeutungslosigkeit. Egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, du kennst dieses Gefühl. Du kennst dieses Gefühl. Diese existenziellen Befürchtungen sind ja real. Sie sind einfach da, weil wir in einer gefallenen Welt leben, getrennt von Gott sind, hat jeder Mensch dieses Gefühl. Und das treibt ihn an, Gott zu suchen oder was anderes zu suchen nach Bedeutung. Alle Menschen brauchen das Gefühl von Bedeutung, gesehen sein, wichtig sein, bedeutsam zu sein. Die Frage ist, ist Aktivität dauernd das richtige Mittel dagegen? Und alle wissen, nein, die Nebenwirkungen sind zu groß. Die Nebenwirkungen sind zu groß. Darauf wird Joshi bestimmt nächste Woche eingehen. Muss ich jetzt nicht vertiefen. Ich komme zurück zum Gebet. Ja? Was ist denn unser Schutz als Christen wirklich gegen das Gefühl, dass wir ankämpfen gegen Bedeutungslosigkeit und Leere? Was gibt dir Sinn? Und die Antwort von Jesus ist, in die Ruhe zu kommen bei ihm. Gesehen zu sein von dem einen. In ein regelmäßiges Nichtstun hineinzufinden, aber bei ihm gesehen zu sein. In ein Off in seiner Gegenwart. Und gleichzeitig dort Bedeutung, Kraft, Energie, Kreativität, Ausrichtung, Vision, gesehen sein zu bekommen. Das ist unser Alternativangebot des Gebets. Und da lagen in den Gebetsräumen eine Menge Anweisungen drin, Anleitungen, wie das gehen kann. Dafür bin ich sehr dankbar.
Heute vor einiger Zeit las ich ein Gebet, das möchte ich euch vorlesen. Gebet eines Pilgers. Für einen Augenblick stoppe ich die Flut meiner Gedanken. Für diesen Moment erinnere ich mich, dass ich nicht meinen To-Do-Listen gehöre, nicht meinen Terminkalendern und nicht den Erwartungen, die an mich gestellt werden. Darüber muss man erstmal nachdenken. Wem gehöre ich eigentlich? Nicht meinen To-Do-Listen, nicht meinen Antreibern. Wem gehöre ich eigentlich? Wem gehörst du? Wer gibt dir Gewicht? Von wem nimmst du dein Lebensgewicht? Prüf deine Fundamente, ist Zeit. Ja. Aber dieses zur Ruhe kommen ist nur ein Standbein, auszusteigen, Ruhemomente für meinen Alltag. Dafür bräuchten wir keinen christlichen Glauben, nur um Ruhe zu kommen. Da kannst du meditieren, kannst du Yoga machen, kannst du alles machen. Kommen auch Ruheübungen. Das zweite Standbein ist viel wichtiger. Wer bist du? Meine Identität. Ja, bei Christus geht es um eine Pause in seiner Gegenwart. Ein christozentrisches Stillehalten. Und das macht einen riesen Unterschied, ob ich nur ruhig werde, Pause mache, Auszeit, noch ein Wochenende, noch ein bisschen Stress, ich muss mal schnell Auszeit machen, viel Geld ausgeben. Oder ob ich in der Gegenwart Gottes Bedeutung bekomme, gesehen bin, weiß von dem einen. Ja. Und das ist ein viel wichtigeres Standbein oder zumindest genauso elementar wichtig wie das Pausemachen ist die Bedeutung. In Christi Gegenwart bekommst du gesagt, dass du schon jemand bist, bevor du leistest. Bevor du deine Hausarbeit abgegeben hast, bevor du die Klassenarbeit korrigiert hast, bevor die To-Dos deiner Ehe abgearbeitet sind, bevor du machst, bist du. Du bist der Geliebte Gottes durch Jesus. Und er möchte nicht ohne dich leben. Und er hat dich erwählt als sein Kind. Für einen Augenblick stoppe ich die Flut meiner Gedanken. Für diesen Moment erinnere ich mich, dass ich nicht meinen To-Do-Listen gehöre, nicht meinen Terminkalendern und nicht den Erwartungen, die an mich gestellt werden, sondern ich gehöre dir. Und ich darf wissen, ich bin bedingungslos geliebt. Trotzdem. Henry Nouwen, der niederländische Geistliche, hat das so beschrieben. In der Einsamkeit können wir entdecken, dass wir nicht das sind, was wir erobern können, sondern was uns gegeben ist. In der Einsamkeit können wir die Stimme dessen hören, der bereits gesprochen hat, bevor wir ein Wort gesagt haben, der uns heilte, bevor wir nur einen Finger regen konnten, der uns bereits liebte, bevor wir andere lieben konnten. In der Einsamkeit entdecken wir, dass wir mehr wert sind als die Ergebnisse unserer Bemühungen. Was für eine Botschaft für unsere Gesellschaft 2019, für Europa. Gott sagt, du bist nicht leer. Du bist nicht trivial. Du bist nicht bedeutungslos. Bei allen Erfolgen und bei allem, was nicht so gut läuft zur Zeit, wo du dich abmühst, du bist gesehen. Du bist in Jesus, der Geliebte Gottes. Du bist schon jetzt viel. Geliebt vom Unendlichen. Und wir müssen immer wieder verstehen und innehalten, das einzusaugen ist so wesentlich. Letzte Frage, könnt ihr noch? Nein, nicht wirklich, mache trotzdem weiter. Jetzt kommt ja die spannende Frage, bis jetzt habe ich nur Wahrheiten gesagt. Die Frage ist, wie erlebe ich das? Wie kriege ich das jetzt in meinen Alltag gerettet, dass das nicht nur schöne Worte sind am Sonntag und nächsten Sonntag kommt er wieder, hört es wieder, sondern wie gehe ich mit diesem Gefühl durch meinen Alltag als Gesehener? Ja. Und ich glaube, in diesem Vers 8 ermutigt uns Jesus dazu, dem nachzuspüren. Um die Lehre unserer Gesellschaft gegenüberzustehen, muss ich nochmal auf ein Zitat von einem Psychologen zurückgreifen. Ja, was er als Doktor der Psychologie, in Psychologie heute, Anweisungen gibt. Okay? Habe ich gar nicht gespeichert. Versuchen Sie regelmäßig ein Gespür für das Gefühl herzustellen, dass jemand sich schätzt und für Sie da ist. Stellen Sie sich vor, in der direkten Gegenwart von jemandem zu sein, von dem Sie wissen, dass er es gut mit Ihnen meint. Das kann ein Mensch sein, ein Haustier oder ein geistliches Wesen. Die Beziehung muss nicht perfekt sein. Entscheidend ist, dass sie dieser Person wichtig sind, dass sie sie mag, schätzt oder liebt. Als nächstes öffnen sie sich für dieses Gefühl, geschätzt zu sein. Genießen sie diese Erfahrung und nehmen sie sich wirklich in sich auf. Lassen sie dieses Gefühl tief in sich fallen, tief in sich selbst, bis in die formbaren Schichten ihrer Seele. Finde ich genial, was er sagt, bis auf einiges. Weil er entdeckt, er ist ganz nah bei den Menschen. Das ist eine Realität, die ich total brauche. Ja, ich möchte gesehen sein. Ich möchte von jemandem gesehen sein, der mich lieb hat, der mich kennt und der mich wertschätzt. Und ich weiß, mein Haustier ist es nicht. Versteht ihr? Das ist mehr als nur ein Gefühl. Da kommt dieser Text hier rein. Dein Vater, der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden, der ins Verborgene sieht, der weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Und der ist die Person, die mich wirklich liebt und der gezeigt hat für alle Zeit am Kreuz, wie sehr er mich liebt. Und dieses Gesehensein müssen wir schon auch einüben in unserem Gebet. Ruhig werden, aushalten, bin ich gesehen, bin ich der Geliebte oder tue ich nur so? Erinnere dich an dieses Gefühl. In der christlichen Tradition, die wir als Evangelikale neu entdecken müssen, würden wir hier sagen von Kontemplation. Vertiefen in die Liebe Gottes. In der orthodoxen Kirche hat man da Ikonen, die man ansieht oder weiß ich was. Egal, wie man das macht, man muss einen eigenen Weg finden. Aber stell dir vor, du hast ein Kümmerkomitee, sagt dieser Psychologe. Und dieses Kümmerkomitee ist Gott. Stell dir das vor. Das ist eine gute Anweisung fürs Gebet. Kann ich lernen von ihm? Aber ich gehe dazu. Ja. Er schreibt dann noch weiter, das halte ich euch jetzt mal vor, dass er sich für sich persönlich Gandalf vorstellt. Kennt ihr Gandalf? Also nichts gegen Gandalf, ja. Aber das ist krank. Oder ich sag mal so, wir haben so viel mehr. Wir haben so viel mehr. Wir haben einen Gott, den wir durch Jesus Vater nennen dürfen. Und er ist mein Wertschätzungskomitee. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist kümmern sich um mich, wenn ich in seine Gegenwart komme. Und welche Kraft haben die? Ohne Ende. Und wenn er spricht, dann geschieht's. Und wenn er sieht, und wenn er die Tür auf, und ich bin durch Christus nicht mehr fremd, sondern ich bin sein Freund. Ich bin nicht mehr Sklave, sondern ich bin der Bruder durch Jesus. Durch Jesus nicht mehr ferne, sondern ich bin durch Jesus Gott nah. Nicht mehr Feind, sondern in Jesus Vertrauter, Geliebter. Und diese Stimme muss ich hören. Und Jesus spricht sie durch seinen Heiligen Geist, wenn du ihm die Möglichkeit gibst. Jesus ist nicht nur eine psychologische Größe, sondern ist der heilige Gott, zu dem wir kommen dürfen. Was nimmst du mit heute? Bist du mehr in dem ersten Punkt, diese praktischen Anweisungen des Gebets? Konzentriere dich darauf, gestalte deinen Gebetsraum. Fang an heute, geh dahin, absichtsvoll, probier es mal aus. Probier dich mal aus. Und nenn mir nächsten Sonntag 3, 4 Orte, wo du hingehen könntest. Okay? Inspirieren. Oder ist es mehr das Zweite? Ich suche nach Bedeutung, ich suche nach Sinn. Und hier kriegst du auch, dann geh in die Gegenwart Gottes. Halt den Mund und warte, bis Gott durch seinen Geist in deinem Herzen sagt, du bist mein Geliebter. Du bist mein Geliebter. Unser Vater im Himmel. Ja. Und wenn du beides hast, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, Raum für Gebet, Raum für Abstand und Ruhe und dann die Erfahrung der Liebe und Wertschätzung, dann ist der Boden gelegt, auch für all die, die gerade mit Depressionen und Psychosen kämpfen. Auszusteigen. Und zumindest für eine Woche mehr die Kraft zu bekommen, diese Gedanken zu kämpfen. Wo sie kämpfen vor Bedeutungslosigkeit und der Depression. Zumindest immer wieder in Phasen zu kommen, wo ich mich mehr von meinen Überwältigungsphasen oder ich gehe unter Gefühlen distanzieren kann. Dann ist der Boden gelegt für ein neues Muster zu entwickeln. Ich werde leben. Die Werke des Herrn verkündigen. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, danke, dass du uns siehst, jeden Einzelnen, da wo wir gerade sind. kennst unsere Gefühle, vor Glück strotzend oder vor Angst niedergeschlagen. Du weißt und du siehst und du hältst es aus und du tröstest und du sprichst zu, du bist unser geliebter Vater. Und wir müssen dieses schönste Liebeslied aus deinem Mund hören. Und deshalb sind wir da. Wenn wir jetzt auseinandergehen, lieber Herr, gleich, dann bete ich, dass deine Worte mit uns gehen. Unser Vater im Himmel. Amen.